Der heutige erste Advent ist für mich ein besonders schöner Tag. Vor einem Jahr wurde ich mich hier eingeführt. Mancher war dabei und ich bin sehr dankbar für dieses erste Jahr. Ich bin jetzt kein Schneewittchen-Baby mehr, sondern Kleinkind. Ein Jahr ist man ein Kleinkind. Ich muss sehr viel lernen noch, wird sicher auch manche Mühe noch geben, aber ich bin sehr gespannt und freue mich, dass es vor uns liegt. Ich verlese den Predigttext für den morgigen ersten Advent aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 5, Abvers 1. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und an jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten. Und ihre Zahl war 4000 mal 1000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen: Amen. Die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ihr Lieben, Advent, wir erwarten Jesus. Aber wer ist dieser Jesus, nach dem wir uns hoffentlich voller Sehnsucht ausstrecken? Die Adventszeit gibt eine Fülle von Antworten auf diese Frage. Wir haben es schon gehört: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das Thema des heutigen Einkehrtages. Wer ist Jesus? Unser Predigtext für den ersten Advent beschreibt Jesus auf einer ganz besonderen Weise. Jesus ist das geschlachtete Opferlamm. Die zweite elementare Frage der Adventszeit lautet: Wie können wir Jesus empfangen? Unser Bibeltext aus der Offenbarung beschreibt, dass der Weg Jesu zu unseren Herzen schwer ist. Wir gehen durch Schmerzen hindurch und bedürfen des starken Trostes, bis Jesus wirklich bei uns ankommt und wir ihn anbeten. So wollen wir diesen kostbaren Bibeltext aus der Johannes-Offenbarung in drei Schritten uns vergegenwärtigen. Erstens, der Schmerz der Ratlosigkeit. Zweitens, der Trost des Blickwechsels. Drittens, der Sieg des Lammes. Das erste, der Schmerz der Ratlosigkeit. Johannes, das ist der alt gewordene Lieblingsjünger Jesu, ist in schwerer Bedrängnis. Er wurde von den Römern auf eine kleine Insel vor der heutigen Türkei verbannt, fern von den Gemeinden, für die er offensichtlich Verantwortung trug, fern von seinen Lieben. In dieser trostlosen Lage erlebt er auf dieser kleinen Insel einen ganz besonderen Advent. Jesus begegnet ihm und schenkt ihm faszinierende Offenbarungen. Jesus sagt ihm, was er in Kürze tun wird. Zuerst sagt Jesus ihm, was er mit diesen sieben Gemeinden in der heutigen Türkei, Kleinasien, was er vorhat mit diesen sieben Gemeinden. Im Kapitel 4 öffnet sich ein gigantischer Vorhang. Johannes wird ein Blick in den Himmel gewährt. Johannes sieht einen Thron, auf dem Gott selber sitzt, um ihn herum vier Gestalten und 24 Älteste, die nicht müde werden, den lebendigen Gott und Schöpfer anzubeten. Kapitel 5, unser Predigtext, sieht Johannes, wie sich im Himmel plötzlich etwas bewegt. Der lebendige Gott hält plötzlich mit seiner rechten Hand ein Buch, das sprichwörtliche Buch, den sieben Siegeln. Es ist innen und außen beschrieben. Das Buch enthält die Pläne Gottes für das Leben jedes Menschen und für den Fortgang der Weltgeschichte. Ein starker Engel erscheint und ruft mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Das war ja genau Johannes versprochen worden. Jesus wollte ihm einen Durchblick verschaffen, was nun geschehen soll. Gerade auch, was mit diesen Christen, die bedrängt waren, was aus ihnen werden sollte. Auf die Frage des Engels gibt es keine Antwort. Sie verhallt. Auf der Erde, im Reich der Toten, ja selbst im Himmel, war niemand da, der die Siegel brechen konnte. Niemand konnte das Geheimnis der weiteren Weltgeschichte lüften. Wir lesen, wie Johannes von diesem Schweigen des Himmels erschüttert ist, er weint. Es ist der Schmerz der Ratlosigkeit. Johannes, der so eine innige Nähe zu Jesus erlebt hat, der Lieblingsjünger, der so viele Worte von ihm empfangen hat, er hört nun nichts mehr. Liebe sucht nach Verstehen. Immer mehr erkenne ich, wie der andere ist, was er tut. Es gilt für jede gute Freundschaft. Ich will meinen Freund mehr kennenlernen. Für die Ehe gilt das, für eine Gemeinschaft. Und genau diese Liebe wird hier verletzt. Ratlosigkeit. Schweigen. Es ist schlimm, wenn man als Ehepartner sich stundenlang, tagelang anschweigt. Es gibt es, furchtbar. Viele von uns haben das Reden Gottes erlebt. Die Nähe Gottes ist mit Händen zu greifen. Gott spricht konkret in unser Leben hinein. Wir bitten um Führung. Wir erkennen einen Weg, den Gott uns weist. Dadurch vertieft sich die Liebe zu Gott, wenn ich merke, ja, das ist der Weg, den mir bestimmt ist. Ich höre euch sehr gerne, liebe Schwestern, zu, wenn ihr von eurem Weg erzählt in diese Berufung als Schwester. Das sind alles, finde ich, Liebesgeschichten. Und das sicher gab es da auch manche Umwege und Sackgassen auf diesem Weg. Aber am Ende steht die Gewissheit, ja, es war der richtige Weg. Wird es heute wieder machen, wird wieder Schwester werden. Wie schön, wenn das sich dann bestätigt nach so vielen Jahren. Aber es gibt auch Situationen, wo ich genau das überhaupt nicht mehr erkenne. Herr, wo ist jetzt dein Weg? Kurz bevor meine Frau und ich und die Gloria war schon geboren, älteste Tochter, uns auf den Weg gemacht hatten von Berlin in die Prignitz, das ist nordwestlich von Berlin, waren wir noch in einer lebendigen Berliner charismatischen Gemeinde. Dieser Schritt in diese erste Pfarrstelle, in diese ländliche Gegend, war für mich sehr, sehr ungewiss und schwierig. Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Mir ging es da nicht wirklich gut in dieser Phase. War auch so im ersten Advent 93, davor so im Herbst. Dazu kam, dass in dieser lebendigen, charismatischen Gemeinde für eine junge Frau im Alter von Mitte 30 mit zwei kleinen Kindern gebetet wurde, hatte, glaube ich, Krebs und sie starb trotz vieler Gebete. Für mich war das völlig unerklärlich, wie Gott das zugelassen hatte. Johannes weint. Das Buch mit den sieben Siegeln bleibt ihm zunächst verschlossen. Ihr Lieben, manchmal ist uns so, dass wir nicht erkennen, wie Gott handelt. Manches verstehen wir im Nachhinein. Dieser Mann, von dem ich gerade sprach, hat wieder geheiratet. Ein riesiger Trost. Als Witwer noch mal jemand, eine Frau zu finden. Bestimmt ein großer Trost. Und für uns im Nachhinein, der Weg in die Prignitz war ein guter Weg. Ich habe tiefen Frieden darüber, bin sehr dankbar, die 14 Jahre auf dem Dorf, ein ganz wertvoller Teil meines und meiner Familie leben. Aber es gibt auch Fragen, die sich auf dieser Erde nicht lösen. Es ist so gut, wenn wir wie Johannes diesen Schmerz nicht hineinfressen und diesen Schmerz Ausdruck geben, wenn wir weinen. Wenn wir mit anderen Leuten über den Glauben reden, sollten wir so ehrlich sein und sagen, der Glaube ist kein geschlossenes System, wo ich alles von A bis Z geklärt hatte. Das ist es nicht. Es bleiben Fragen offen. Und dann wird dieses Schweigen des Himmels plötzlich durchbrochen. Einer der 24 Ältesten, die Johannes schon gesehen hat, spricht ihn an. Zweitens, der Trost des Blickwinkels. Der Älteste spricht, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Dieser geheimnisvolle Älteste geht auf Johannes zu. Der Seher hat also nicht nur eine Vision, ist nicht nur ein Film, der vor ihm abläuft, sondern der Film wird lebendig. Ein Ältester spricht ihn an, geht auf ihn zu. Johannes ist mittendrin im himmlischen Geschehen. Er befindet sich direkt vor dem Thron Gottes. Für mich ein wunderbares Bild. Der Himmel sieht die Tränen des Johannes. Und das finde ich auch für uns eine kostbare Wahrheit. Der Himmel sieht unseren Schmerz, unsere Tränen, unsere Ratlosigkeit. Und der Älteste tröstet Johannes mit dem größten Trost, den wir uns vorstellen können. Er weist auf Jesus hin. Er legt Johannes ans Herz: Schau nicht auf diesen Schmerz, diese Ratlosigkeit, diese Bedrängnis, sieh auf Jesus. Glaube ist ein Blick in eine ganz spezielle Richtung, eine Fokussierung auf letztlich eins, auf Jesus. Wir sehen nicht auf all das Unklare, Chaotische, Schreckliche in unserem Leben, im Leben anderer. Wir lassen uns von Dunkelheit nicht vereinnahmen. Wir sehen auf Jesus. Wir sehen auf diesen Löwen aus dem Stamm Juda. Wir sehen auf den starken Gott, der alle Dinge zum Besten wenden kann. Jesus ist dieser brüllende Löwe, der mächtige König. Wenn er losbrüllt, müssen alle Feinde verstummen. Wie in den Narnia-Büchern, wo dieser Löwe brüllt und alles muss sich zurückziehen. Verloren. In Jesus erfüllt sich die Zusage, die der Erzvater Jakob, 1. Mose 49, über seinen Sohn Juda ausgerufen hat: Du bist ein Löwe, deinem Nachfahren werden die Völker anhängen. Es erfüllt sich in Jesus, eine uralte Prophetie. Ihr Lieben, der Älteste ist ein Hinweis, wie Gott tröstet. Und wie gelingt es diesem Mann, Johannes den Blick auf Jesus richten zu lassen? Wir lesen zwei Dinge von dem Ältesten. Zum einen, er betet Gott an. Wenn wir im Namen Jesu trösten wollen, brauchen wir Anbetung Gottes. Sicht auf das, was Gott tut, was er tun kann. Wir lesen zum anderen Vers 8, dass die Ältesten eine Räucherschale in der Hand hatten. Das sind Gebete der Heiligen. Wer trösten will, braucht die Fürbitte der anderen, die Gott bitten, dass Kraft und Gnade geschieht, dass Gott selber eingreift. Johannes kriegt nicht nur den Hinweis auf Jesus, sondern er sieht Jesus selbst in diese himmlische Szene hineinkommen. Drittens, der Sieg des Lammes. Jesus erscheint plötzlich mitten unter den 24 Ältesten. Was Offenbarung 5 beschreibt, macht deutlich, was im Himmel bei Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt geschehen ist. Jesus wurde hingerichtet, ist auferstanden und kehrt zurück zum Vater. Jesus erscheint im Himmel. Er hat den Sieg davongetragen. Er sieht schrecklich aus. Er sieht aus wie ein blutendes, geschlachtetes Opferlamm. Ein schrecklicher Anblick. Das ist Jesus, der durch dieses kostbare Blut uns und unzählige Menschen für Gott erkauft hat, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Wir und unzählige Menschen wurden aus der Sklaverei freigekauft, der Sklaverei der Sünde. Verstrickt sein, der Schuld, wo es keinen Ausweg mehr gibt, aus der Sklaverei des Todes, die ständige Todesangst, die uns lähmt, aus der Sklaverei des Teufels, der uns beherrschen möchte. Die Hölle ist verschlossen. Der Himmel hat sich geöffnet. Jesus hat alle Schuld vergeben. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus nach seiner Auferstehung immer noch seine Wunden an sich trug. Die Hände waren weiter durchbohrt, als er dem Thomas erschien, den Jüngern. In Ewigkeit ist er verwundet. Und für immer wird Jesus in dieser Spannung leben, als starker, brüllender Löwe und als Opferlamm, verletzt, gebrochen. Noch heute erleben wir das so als Christen, mal erfahren wir, wie es Jesus herausholt als starker Löwe. Die Feinde, die uns belasten, werden verjagt. Aber es gibt auch Momente, wo wir empfinden, Jesus ist ohnmächtig wie ein Lamm an unserer Seite. Er leidet mit, aber er befreit nicht. Er ist einfach nur mitleidend, mitweinend, mit Verletztsein. Das sind wir selber. Wir sind gebrochen und aufgerichtet zugleich. Wir haben die Farbe, wir haben den Klang des Lammes und des Löwens in unserem Leben. Das ist das christliche Leben. Dieser Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda und der auch zugleich dieses Lammes, der geht zu seinem Vater, zu dem Thron und empfängt aus seiner Hand dieses Buch mit den 7 Siegeln. Er enträtselt auf diese Weise Gottes Pläne für jeden einzelnen Menschen und für die Weltgeschichte. Ihr Lieben, was für ein Trost! In der Mitte der Weltgeschichte ist kein Schicksal, kein blindes Schicksal, sondern ist das Herz eines geschlachteten Lammes, Jesus. Das gilt für die Geschichte, gilt für unser Leben. In der Mitte ist Jesus als das Lamm. Und Jesus nimmt dieses Buch und öffnet Siegel für Siegel, lesen wir ab Johannes Offenbarung Kapitel 6, Gerichte kommen über die Erde. Jesus ist der Einzige, seiner Demut und seiner Löwenstärke würdig ist, Gericht zu halten. Er ist alleine wert, gewürdigt, das zu tun, niemand sonst. Und am Ende wird Gott seinen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das himmlische Jerusalem wird vom Himmel herabkommen, dann ist das Buch völlig geöffnet, alle Siegel gebrochen. Der Herr hat diese Geschichte vollendet. Unser Predigtext aus dem 5. Johannes-Offenbarungskapitel ist voller Lobpreis. Als Jesus das Buch aus den Händen des Vaters nimmt, erschallt ein erster gewaltiger Lobpreis. Die 4 Wesen und diese Ältesten, die bisher den allmächtigen Gott auf dem Thron angebetet haben, beten jetzt das Lamm an. Sie ändern einen Augenblick ihre Ausrichtung. Das heißt, Vater und Sohn gebühren dieselbe Verehrung und Anbetung. Danach jubeln Tausende von Engeln. Sie sprechen mit lauter, großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Im letzten Versen wird ein dritter, jetzt universaler Lobpreis deutlich. Die Ewigkeit wird vorgestellt. Jedes Geschöpf im Himmel, auf der Erde, unter der Erde wird dem, der auf dem Thron sitzt und dem das Lamm anbeten. Das Universum ist eine einzige Anbetung Gottes. Ich schließe Adventszeit, Zeit der Anbetung. Jesus kommt zu uns, wenn wir uns diesem Lobpreis zu eigen machen, dem Himmel jetzt schon angebrochen ist, wenn wir den Löwen, dem Stamm Juda, das Opferlamm zusammen mit dem Vater anbeten, weil wir wissen, dass eines Tages auch die letzten Geheimnisse unseres Lebens, diese oft so leidvollen Weltgeschichte, gelüftet sein werden. So werden wir getröstet, so Tränen werden getrocknet, schon jetzt. Und so können wir auch andere trösten. Gemeinsam blicken wir auf den, der am Kreuz den Sieg errungen hat. Amen.